Ja, einen wunderschönen guten Abend. Bevor wir gemeinsam Gottes Wort anschauen, möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, danke, dass wir zusammenkommen dürfen als Gemeinde und zurückblicken auf dies, was vor 2000 Jahren geschah. Ja, Herr, du hast uns so sehr geliebt, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht. Und das ist der Grund, warum wir heute Abend zusammenkommen. Und so beten wir, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, wir sind am letzten Abend, noch vor Jesus dann zum gleichen Abend verraten wurde. Und diese ganze Woche in Jerusalem beginnt ja am Palmsonntag, wo Jesus in Jerusalem einzieht, mit Kraft und Herrlichkeit, kann man sagen. Das Volk dort am Ölberg erkennt, der da ist. Er erkennt ihn als König. Er erkennt ihn als Erlöser und Messias. Und weniger als eine Woche später, wird unser Herr dort in Jerusalem gekreuzigt, umgebracht. Und was damals geschah, ja, es musste alles so geschehen. Es war ein Teil von Gottes souveränen Plan, ein Teil von seiner Liebe zu uns verlorenen Menschen. Und wo Jesus diesen Leidensweg ging, für dich und für mich, war es ein Leidensweg, um uns zu erlösen. Und dann, dieser eine Passahabend, gibt Jesus seine Jünger das sogenannte Abendmahl. Ein Abendmahl, der uns zur Erinnerung sollte dienen. Aber es ist mehr als nur Erinnerung. Es ist mehr als nur zurückblicken und sehen, was damals geschah. Weil das Abendmahl ist ein Fest, wo wir regelmäßig feiern. Es ist ein Erinnerungsmahl. Wir können es wöchentlich, monatlich, jährlich. Man handhabt es auf unterschiedliche Art und Weise. Aber es ist ein Mahl von Gott für uns gegeben. Weil an diesem Abend, wo Christus diesen Mahl seine Jünger weitergibt, es wird ja auch später an Paulus bestätigt, es ist ein Bund, der Gott schließt. Ein Bund wird dort geschlossen am Kreuz von Golgatha, wo das Blut Jesu Christi vergossen worden ist. Ist dieser Bund zur Gültigkeit gekommen? Ein Bund, der für uns bis zum heutigen Tag noch Gültigkeit hat. Und wir werden über diesen Bund noch viel reden. Wir werden über Christus reden, über seinen Tod, seine Auferstehung. Wir werden in die Zukunft hineinblicken, bis er wiederkommt. Aber alles hat wo angefangen? Ja, logisch, wir können sagen, in Weihnachten. Nein, wir können sagen, vor Grundlegung der Welt hat alles schon angefangen, weil Gott es in seiner Souveränität festgelegt hat. Diese Osternzeit bei einzelnen christlichen Strömungen beginnt ja diese Zeit lang vorher, 40 Tage vorher, in einer Fastenzeit. Ja, Fastenzeit, was versteht man darunter? Ich würde jetzt nicht über Fasten reden, aber eigentlich ist es eine Zeit der Läuterung, Buße und Vorbereitung. Eigentlich ein sehr positiver Gedanke. Man bereitet sich auf etwas vor. Im Judentum, das Passah wurde gestern Abend gefeiert, Erev Pesach. Und das Erev Pesach, das Passahfeier, beginnt nicht ohne, dass man vorher, es ist eine ganze Zeremonie, wie man das Sauerteig vom Haus entfernt. Und das all dies hat ja seine Symbolik und ist eine Botschaft. Der Sauerteig wird entfernt und dann wird 7 Tage nur noch ungesäuerte Brot gegessen. Der Sauerteig ist immer ein Symbol im Wort Gottes für Sünde. Und das dies, was sündhaft ist, sollte entfernt werden. Genau die, wo fasten und sie sich vorbereiten auf diese Zeit. Aber Geschwister, das Problem ist, wenn es nur noch Tradition ist. Das Problem ist, wenn wir zurückblicken zurückblicken auf dies, was geschah und wir es aus lauter Tradition machen, ohne wirklich es zu verinnern, was damals wirklich geschah und was dies für mich heute und jetzt heißt. Und das war genau das Problem, wo Paulus schon damals erkannte, in Korinth. Und er nimmt das Abendmahl als einen gewissen Höhepunkt und sagt, ihr feiert das Abendmahl. Aber was heißt das dann für euch? Welche Bedeutung hat das Abendmahl? Und lass uns 1. Korinther Kapitel 10 öffnen. 1. Korinther 10, ich lese die Verse 14 bis und mit Vers 18. In Kapitel 11, wo Paulus ja auch nochmal das Abendmahl erwähnt, ist interessant, da sagt er, Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Also er hat das nicht von den anderen Jüngern gehört, sondern dem Herrn selbst hat es Paulus nochmal bestätigt, dass dieses Mahl ein Mahl sein sollte für die Gemeinde. Also eine sehr wichtige Bestandteil vom Gemeindeleben, ein richtiger Bestandteil von unserem christlichen Leben. Lass uns den Text lesen, die Verse 14 bis 18. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich rede ja mit Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage? Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib. Denn wir allen haben Teil an dem einen Brot. Sehe, das ist er nach dem Fleisch. Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Ja, was will Paulus jetzt eigentlich sagen? Warum nimmt er Bezug auf das Abendmahl? Auf diesem Mahl, welches Christus selbst seine Jünger gab. Dieses Mahl, wo Christus selbst einen Paulus bestätigt. Warum war es ihm so wichtig, dies so zu erwähnen? Er beginnt ja mit dem Satz, meine Geliebte, flieht vor dem Götzendienst. Ja, was hat das Ganze mit dem Götzendienst zu tun? Er sagt ja, ich rede mit Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Paulus sagt, Verständigen. Ihr habt den Geist Gottes in euch. Überlegt doch ganz gut. Dies, was ich euch sage, nehmt das Wort Gottes. Ihr seid verständig, ihr seid ja im Glaube. Ihr seid reif genug, um zu erkennen, wie ein Christ leben sollte. Um dies klar zu machen, nimmt genau da Paulus das Abendmahl. Und er sagt, blickt zum Abendmahl, eine Botschaft in Bezug auf das Abendmahl und fragt euch, wie müsst ihr jetzt leben? Nochmal, er sagt, er beginnt, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ja, was heißt diese Fliehe vor dem Götzendienst? Ich nehme an, dass keiner von euch eine Buddha-Statue zu Hause hat, oder? Oder irgendeine Statue, vor dem ihr am Eingang eures Hauses, vor dem ihr euch regelmäßig beugt und vielleicht noch ein paar Kerzen bringt und weiß ich was alles. Wahrscheinlich kein wiedergeborener Christ würde sowas haben. Wahrscheinlich auch damals, die meisten Christen haben alles entfernt, was mit dem Götzendienst zu tun hat. Und trotzdem muss Paulus ihnen sagen, flieht vor dem Götzendienst. Also Paulus sah, sie standen in einer Gefahr, in eine gewisse Lebensgewohnheit wieder hineinzukommen, wo man nicht mehr ganz merkt, ist der Person wirklich wiedergeboren? Gehört er wirklich zu Leib Christi? Und um dies ihnen klar zu machen, geht er noch dann zum Abendmahl. Zu diesem Mahl, wo Christus selbst gab und schaut und sagt, schaut das Abendmahl an. Aber noch bevor wir dies machen, lass uns noch ein paar Gedanken machen in Bezug auf Götzendienst. Was ist dieser Götzendienst? Wir müssen sehen, der Mensch versucht seit der Sündenfall, Gott in ihre eigenen Vorstellungen zu pressen und auch ihre eigenen Gutdünken zu formen. Das lesen wir auch in Römer Kapitel 11, 1, die Verse 21 bis 23. Ein bekannter Prediger hat Folgendes gesagt: Ein Gott im Schatten eines gefallenen Herzens gezeugt, wird selbstverständlich keinerlei Ähnlichkeiten mit dem wahren Gott haben. Ja, oft machen wir unser eigenes Bild von Gott. Und da müssen wir aufpassen. Ja, Götzendienst, es ist viel mehr als nur vor einem Standbild niederzuknien. Unter Götzendienst fällt jeder falsche Gott, jedes Objekt, jede Idee, Philosophie, Gewohnheit, Tätigkeit. Es kann sogar mein Hobby oder Sportart sein, der den ersten Platz einnimmt oder irgendeine Form vom Herrn ablenkt. Also alles, was mich ablenkt von Gott, alles, was mich ablenkt von Christus, alles, was als erster Platz in meinem Leben einnimmt, kann zu Götzendienst werden. Und wir müssen sehen, es gibt nur einen Gott. Und dieser Gott offenbart sich unter anderem als ein eifersüchtiger Gott. In Jesaja 48, Vers 11 lesen wir: Ich will meine Ehre keiner anderen geben. Gott gibt seine Ehre kein anderer. 2. Mose 34, Vers 14, da steht: Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr, dessen Namen der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Also Gott teilt seine Ehre nicht mit anderen. Und somit auch uns nicht. Gott will uns nicht mit anderen teilen. Wir sind sein Leib, Leib Christi. Und genau dorthin will Paulus sie hinbringen. Ja, eifersüchtiger Gott, das tönt so hart teilweise. Aber es ist wichtig, dass wir diese Eigenschaft verstehen. Wenn es nur einen Gott gibt. Ja, es kann vielleicht ganz praktisch, können wir so verstehen, wenn man eigene Kinder hat. Und die Kinder rufen einen Papa und Mama. Oder? Und das ist für die Eltern, das ist ihnen oft dann stolz darüber, ja. Papa, Mama. Jetzt müsst ihr vorstellen, euer Sohn, der ist jetzt 10 Jahre alt und er entscheidet ab sofort, er nennt Papa Papa, aber er nennt auch den Nachbar noch Papa. Ja, was würde der Papa dann denken? Hey, Moment, ich bin dein Papa. Ja, aber auch der ist ein cooler Typ, ich nenne ihn auch Papa. Was würde das in einer wirken? Eifersucht. Und so genau bei Gott. Er will uns nicht mit anderen teilen. Das war das Problem der Korinther. Sie dachten, sie können ein doppeltes Leben führen. Wir müssen sehen, dass der eifersüchtige Gott aber auch ein Gott ist, der uns liebt. Er liebt uns so sehr, dass er alles vollbracht hat, damit wir voll und ganz sein Eigentum bleiben. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ewigen Leben hat. Ja, trotzdem, dass die Welt Gott erkennen kann, das lesen wir im Römerbrief sehr klar. Römer 1, Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Wir müssen sehen, dass jeder Mensch betet schlussendlich irgendetwas an. Wir wissen vom Römerbrief, dass der Mensch tief in sich weiß, es gibt einen Gott. Und wenn ihr Mensch meint, er ist Atheist, er glaubt nicht an Gott, schlussendlich betet er sich selbst an und macht sich selbst zu Gott. Ja, sobald Menschen den einzigen, wahren, allmächtigen Gott ablehnen, dienen sie falschen Göttern. Und dorthin nochmal will er die Gemeinde bringen und sagen, wo seid ihr? Lebt ihr auch in dieser Art Götzendienst? Und in Korinth war es teilweise sehr markant, weil sie waren in einer totalen heidnischen Kultur. Aber Hiob, er verteidigt sich und er sagt Folgendes. In Hiob 31, und auch er gibt so einen Hinweis, was alles so Götter sein können. Hiob 31, die Verse 24 bis 28. Habe ich mein Vertrauen je auf Gold gesetzt und zum Feingold gesagt, sei du meine Zuversicht? Habe ich mich gefreut, weil ich reich geworden bin und meine Hand viel erworben hat? Habe ich die Sonne angesehen, wenn sie leuchtet, und den Mond, wie er so prächtig dahinzog? Und habe ich mein Herz im Geheimen verführen lassen, dass ich ihnen Kusshände zuwarf? So wäre auch das ein strafwürdiges Vergehen gewesen, denn ich hätte Gott in der Höhe verleugnet. Also auch Hiob sagt, so schnell vertrauen wir etwas anders als Gott selbst. So schnell vertrauen wir unser Intellekt. So schnell vertrauen wir vielleicht unser Hab und Gut. Und ich glaube, in der Schweiz haben wir ja gesehen, wie vergänglich es ist. Wie schnell ging eine der größten Banken der Schweiz Konkurs. Es war einer der stärksten Banken in der Schweiz, ja weltweit. Und so schnell war nichts mehr da. Was vertrauen wir? Ja, vertrauen wir unser Hab und Gut? Vertrauen wir unsere Reichtum? All dies können Götze sein. Wir müssen sehen, dass wir auch schnell ein falsches Verständnis haben von Gott. Wenn ich jetzt durch die Reihe gehen würde und sage, ja, wie verstehen wir Gott? Wie verstehen wir Christus? In Bezug auf Christus haben wir schnell ein Verständnis über ihn, da er Mensch wurde, Gott wurde Mensch. Und was haben wir für ein Verständnis über Christus? Die meisten Europäer, 1,90 Meter, blond, ja, ein bisschen muskulös und weiß ich was alles da in diese Bilder vorkommt. Und da haben wir ein Problem. Auf diesem Moment erniedrige wie Gott, der Sohn Gottes, auf einem Menschenbild. Ja, er wurde Mensch. Aber er ist der Schöpfer aller Dinge, er ist der Ewige und so weiter. Und wir müssen sehen, dass Gott sagt, ihr dürft kein Bild machen oder irgendetwas machen von Gott, weil Gott kann man gar nicht durch ein Bild zeigen. Es ist unmöglich. Wenn wir über Gott nachdenken, sollte uns kein bestimmtes Bild vor Augen sein. Denn keine sichtbare Darstellung können seine ewige Wesen und seine Herrlichkeit gerecht werden. Ja, sehr wohl, der Menschwerdung Christi. Aber da hört es ja nicht auf. Wir werden über die Auferstehung reden, über Ewigkeit reden. Ja, Götzendienst, ein falsches Verständnis von Gott. Ein Bildnis anzubeten, vielleicht Engel anzubeten, Dämonen anzubeten, vielleicht Toten anzubeten, was im Christentum auch ziemlich schnell hineinkam. Sogenannte Heilige anzubeten. Nein, wir beten keine Heilige an. Wir sind alle heilig, die wir Christus gehören. Wir beten auch keine berühmten Helden der Bibel an, ob es Abraham, David oder die Propheten, Maria und, oder Apostel oder Paulus. Wir beten sie nicht an. Sie waren alle eine Wegweise auf Christus, auf der Ewige, auf Gott. Sie waren alle Werkzeuge Gottes, die nicht anbetungswürdig sind. Und ja, was im Christentum geschah, ist genau dies, was Paulus da ja warnt. Wenn man auf einmal durch Heilige zu Gott kommt, durch eine Maria-Anbetung zu Gott kommt. Ich denke, Paulus würde sagen, flieht, flieht, flieht. Aber es geht nicht nur darum, dass wir denken, ja gut, das sind die anderen Geschwister. Jeder stellt sich jetzt ganz persönlich diese Frage. Wie komme ich vor Gott? Wie ist es in meinem persönlichen Leben? In meinem Alltag, in meinem geistlichen Leben, hat Christus wirklich den ersten Platz in meinem Leben? Was vertraue ich mehr? Mein Bankkonto oder Christus? Mein Talent oder Christus? Meine Gabe oder Christus? Mein Umfeld oder Christus? Genau darum sagt Paulus, gibt Paulus uns diesen Text, auch den Korinther. Passt auf. Wir müssen sehen, ein Ungläubiger, ja, der entfernt von Gott lebt, der wird weiter von Gott und seinem Willen entfernen. Während ein Gläubiger die Reinheit seiner Beziehung zu seinem himmlischen Vater befleckt, wenn nicht Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist den ersten Platz haben in unserem Leben. Und deshalb nochmal, Geschwister, sagt Paulus, flieht. Fliehen. Musste jemand von uns schon mal fliehen? Gott sei Dank mussten wir es wahrscheinlich jetzt da nicht machen. Wir wohnen in einem Land, da Sicherheit ist. Aber was dies angeht, was uns wegführt von Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sagt Paulus, flieht davon. Flieht. Das heißt, hinter euch zu lassen und nach vorne zu blicken. Wie ein Lot, der damals von Sodom fliehen musste. Und seine Frau schaute zurück. Und sie hat mit dem Tod bezahlt. Das Ziel vor Augen müssen wir haben. Uns nicht täuschen lassen. Und deshalb, es ist eine ernste Botschaft, aber diese ganze Botschaft, Paulus sagt es mit dem Blick auf das Abendmahl. Wir lesen nochmal Vers 16 und 17. Der Kelch des Segens, das wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leidens des Christus? Das ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Ja, was macht Paulus ihnen da groß? Erstmal, er beginnt den Kelch des Segens, das wir segnen. Also erstmal geht Paulus davon aus, dass diese Gemeinde tatsächlich das Abendmahl regelmäßig gefeiert hat. Das war ein Teil ihrer, ich sage jetzt mal, Gottesdienst. Ein Teil ihrer Beziehung mit Christus war abhängig von diesem eine Mal. Ja, Paulus, er nimmt ja Bezug auf das Passamahl. Das Passafest. Und wir müssen sehen, dass der Kelch des Segens ist wahrscheinlich an diesem Mahl, wo die Juden auch heute feiern, also bis heute noch feiern, gibt es vier Becher. Und der dritte Becher wird auch der Kelch des Segens genannt. Und so nimmt man an, dass Jesus genau diese dritte Becher nahm. Und er nahm es. Und durch dieses Symbol dieser Becher gab er den Botschaft, es ist mein Leib für euch, mein Leben, der ich für euch gebe. Es war im Obersaal in der Nacht vor der Kreuzigung, nahm Jesus den dritten Becher des jüdischen Passamahl als Symbol für sein, für die Sünde vergossene Blut. Und genau dies sollte für die Korinther groß werden. Schaut. Den Weg, der Christus gegangen ist. Schaut den Bund, den Gott geschlossen hat, Gott Vater, durch seinen Sohn Jesus Christus. Schaut auf den Blut, der vergossen worden ist. Wir müssen sehen, für Christen ist es der höchste Kelch des Segens, den wir wiederum segnen und der für uns jedes Mal an seinen Tod erinnert und uns dankbar werden lässt. Deshalb, das Abendmahl sollte keine Nebensache werden in unserem Leben. Wenn Christus selbst uns dieses Mahl gibt, ja uns dieses Mahl befiehlt, dann sollten wir auch dementsprechend dieses Mahl auch wahrnehmen in unserem geistlichen Leben. In unser Leben, im Gottesdienst, als Gemeinde, nochmal, Christus selbst gab es. Er gab es die Jünger, er bestätigt es ein Paulus selbst. Es war ein wichtiger Teil vom Gemeindeleben. Eine Erinnerung an das Leben Christi und an sein Tod. Eine Erinnerung an all dies, was wir in den nächsten paar Tagen durchnehmen werden. Es ist der Höhepunkt der Geschichte. Ja, wir feiern Weihnachten, weil Gott wird Mensch. Aber Ostern, das Passafest, da erinnern wir uns, wie wir zu Sünder, weil wir Sünder waren und zu Kinder Gottes geworden sind durch Gottes Gnade, durch den Weg, der Jesus Christus selbst gegangen ist. Ja, Geschwister, dieser Mahl ist das einzige Alte Testamentfest, die die Gemeinde als regelmäßig feiert. Das einzige. Wir feiern ja auch Pfingsten oder erinnern uns an Pfingsten. Aber es ist dieses Fest, es ist ein alttestamentliches Fest, der eine messianische Bedeutung hat. Jeder Fest hat eine messianische Bedeutung, der sich in Christus erfüllt hat. Und die Gemeinde sollte es regelmäßig leben, feiern. In diesem Fest, wenn Gläubigen das Brot und Kelch nehmen, haben sie Gemeinschaft mit dem Blut des Christus und Gemeinschaft mit dem Leib des Christus. Der Herr und die Seine sind ein Leib. Diese Feier ist die innigste Form von Gemeinschaft, die Gläubige hier auf Erden haben können. Die innigste Form von Gemeinschaft, die Gläubigen hier auf Erden haben können. Es lohnt sich manchmal, vielleicht mal das jüdische Tradition zu sehen, wie sie Passa feiern. Und wir sehen, es ist eine Feier, wo das gesamte Gemeinde, dass die Familie zusammenkommt. Und sie erinnern sich tatsächlich an dies, was damals geschah. Vom Sklaverei hin zu Freiheit. Ein wunderbares Bild auf Christus. Und nochmal, wenn wir dieses Mal nachher nehmen, machen wir uns eins mit dies, was damals geschah. Wir sind ganz neu wieder fokussiert auf den hohen Preis, welchen Gott, der Vater, bezahlt hat. Sein Sohn, Jesus Christus. Es ist ein Bund, den er dort schließt, für uns verlorene Menschen. Wenn wir Brot brechen in rechter Art und Weise, haben wir geistliche Gemeinschaft mit Jesus Christus und mit den anderen Geschwistern. Darum handhaben wir es ja als Gemeinde so, dass wir es gemeinsam nehmen, dass wir aufeinander warten, als Zeichen dieser Einheit. Wir müssen aber sehen, wenn wir diesen Text lesen aus 1. Korinther 11, da lesen wir Folgendes. Vers 24, und dankte es, brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ich wurde mal gesagt, ich sollte nicht mehr lesen, für euch gebrochen wird. Weil das Leib Christi wurde nicht gebrochen, damit dies erfüllt wird, was wir im Alten Testament schon lesen. Keine Knoche an ihm wurde gebrochen. Aber nicht das ist da gemeint. Es ist der Leben selbst, der gebrochen wird. Es ist der Leben Christi selbst, der er für uns gab. Das Brot symbolisiert den Leib Christi, wie der Kelch das Blut steht. Und wie das Blut seinen Tod darstellt, stellt der Leib für sein Leben. Es ist das Leben Christi für uns gegeben. Im Neuen Testament nochmal wird es betont, dass am Kreuz nichts von Jesu Körper gebrochen wurde. Johannes 19, Vers 36, denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Deshalb nochmal, das Brot repräsentiert den Leib Christi. Aber das Brechen des Brotes symbolisiert nicht ein Brechen des Leibes. Das Brechen symbolisiert, dass er sein Leben mit ihnen teilte. Wenn wir das Brot essen, erinnern wir uns daran, dass Christus sich selbst erniedrigt hat. Gott, der Sohn, wurde Mensch. Und nochmal, immer mit diesem Verständnis, nochmal, darum ist dieses Mahl so wichtig. Es ist ja ein Erinnerungsmahl. Wie schnell sind wir wieder in unserem Alltag? Das passiert so schnell. Wir gehen nach Hause. Was machen wir dann? Und was fühlen wir uns dann? Wie schnell sind wir in unserem Arbeitsalltag? Und all das ist ja ein Teil unseres Lebens. Aber Der Herr will eins, ob wir essen oder trinken oder sonst etwas tun, ist genau der gleiche Kontext, wo Paulus es sagt, tut es zur Ehre Gottes. Unser ganzes Leben bekommt von dem Moment unserer Bekehrung ein neues Ziel. Ein Leben zur Ehre Gottes. Nicht wir leben, sondern Christus lebt in uns. Genau darum ist dieses Mal so wichtig, fokussiert auf dies, was geschah. Was war Gott, der Vater, bereit zu opfern, damit wir leben? Wir müssen verstehen, dass, was wir in Philipper Kapitel 2 lesen, lass uns kurz öffnen noch. Philipper Kapitel 2. Da lesen wir diese wunderbare Text, wo es steht, ab Vers 6, dass er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie eine Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Der am Kreuz von Golgatha starb, das werden wir morgen uns vor Augen stellen, das war der Ewige. Der Schöpfer aller Dinge. Wir müssen nicht vergessen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist sind eins und wir können sie fast gar nicht trennen voneinander und trotzdem sind sie drei. Und alle drei sind ewig. Und der starb am Kreuz von Golgatha, ist der Ewige. Es ist der Schöpfer aller Dinge. Geschwister, verstehen wir diese Tiefe, diese Wahrheit? So sehr hat Gott uns verlorene Menschen geliebt, dass er seinen Sohn gab. Christus wird Mensch. Gott wird Mensch. Er nahm Knechtgestalt an. Wir müssen verstehen, das ist genau dieser eine Punkt, wo viele nicht verstehen. Das Judentum versteht es nicht. Der Islam versteht es nicht. Wie kann Gott Mensch werden? So sehr hat er uns geliebt. So sehr. Jetzt mit diesem Gedanken gehen wir gleich zum Tisch des Herrn. Da sollten wir uns ganz persönlich wieder diese Frage stellen. Ja, wie sieht es mit mir aus? Habe ich wirklich, wie Paulus es sagt, bin ich wirklich von alles geflohen? Habe ich alles auf Seite gesetzt, was mich wegführt von Christus? Habe ich alles auf weggesetzt? Ja, vernichtet bin ich davon geflohen, so dass ich wirklich in meine ganze Ich, in meine ganze Wesen allein Christus gehöre. Der Preis war hoch. Und deshalb, diese Mahl ist nicht nur Tradition. Diese Mahl sollte mit Ehrfurcht genommen werden. Ich habe mir selbst auch diese Frage gestellt, habe ich immer die richtige Einstellung gehabt? Hat diese Mahl mich wirklich, oder bin ich mit dieser Einstellung gegangen und ganz wieder fokussiert auf dies, was geschah, und habe ich mir diese Frage gestellt, wie sieht es dann jetzt aus in meinem Leben? Ich muss das selbst auch sagen, so oft ging ich zu lässig damit um. Oberflächlich. Und so schnell tatsächlich ist etwas hineingekommen, wo Christus nicht mehr am ersten Platz war. Das kann teilweise ganz einfache Sache sein. Und so schnell kommt es hinein. Und genau darum, für Paulus war dieses Mal vom extrem, extrem wichtig. Ein sehr hoher Wert hat es gehabt. Und deshalb betont Paulus diese Ernsthaftigkeit dieses Mal. Er beginnt es nochmal in Kapitel 10, indem er sagt, darum meine Geliebte flieht vor den Götzendienst. Er geht weiter und er sagt, lebt ein Leben zur Ehre Gottes. Euer Gottesdienst soll entsprechend so sein, wie Gott es will. Und dann kommt er zum Mahl des Herrn. Ich lese jetzt aus 1. Korinther Kapitel 11. Ab Vers 23. Da Das Korinther 11, Abvers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach: Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche nach dem Kelch, nach dem Mahl, in dem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und dieser Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jetzt kommt es, was wir schon vorher gelesen haben, die Ernsthaftigkeit. Wer also unwürdig dieses Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Man kann sagen, weil er diese Gnade Gottes mit Fuße zertritt. Ja, es ist eine ernste Sache. Und was sagt er da? Jeder prüfe sich selbst. Jeder prüfe sich selbst. Wenn jemand da ist heute, der kämpft, der durch Anfechtungen geht, dann ist dieses Mal genau für dich. Weil du kämpfst ja. Und du erkennst deine Anfechtung und du kämpfst. Aber wenn du Anfechtungen hast und es ist dir egal, das heißt, ist doch mir egal, ich lebe halt so. Auf diesem Moment ist dieser Mal nicht für dich. Aber die kämpfen, nochmal auch Anfechtungen, und man kommt damit vor Gott. Warum kommt man vor Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist? Weil man weiß, bei ihm ist Erlösung, bei ihm ist Vergebung. Er lässt mich nie allein, er schenkt Friede. Man nimmt es wahr, was am Kreuz von Golgatha geschah. Wenn man warten, bis wir perfekt sind, um das Mahl zu nehmen, oh nein, dann werden wir wahrscheinlich dieses Mahl nie nehmen. Aber anders gefragt, durch dies, was dieses Mahl symbolisiert, sind wir nicht schon heilig und geheiligt und gerecht und gerechtfertigt? Das sind wir in unserer Stellung vor Gott. Natürlich kommt da diese Frage, leben wir dementsprechend, und genau darum haben wir dieses Mal, neu fokussiert zu werden. Und so wollen wir jetzt einfach ruhig werden. Wir wollen, jeder soll sich einfach diese Frage stellen. Und wenn du heute diese Frage antwortest, ja, nicht immer war es so in meinem Leben, oder ist es jetzt gerade nicht, bring es in Ordnung. Und nimm es wahr, was dort am Kreuz von Golgatha geschah. Ja, aber Vater, wir danken dir für deine Liebe, weil du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, dass wir rein vor dir kommen dürfen, weil dies wahr geworden ist, was damals am Kreuz von Golgatha geschah. Weil dies wahr geworden ist in unserem Leben, Herr. Unsere Schuld ist vergeben worden. Du hast unsere Schuld auf dich genommen, Herr Jesus, und dafür danken wir dir. Und genau darum haben wir Zuversicht und Hoffnung. Genau darum wissen wir, wir werden einmal ewig bei dir sein. Und Herr, wir danken dir für diese Mal, wo du uns geschenkt hast, gegeben hast, befohlen hast. Weil du uns kennst, Herr. Du kennst, wie schnell wir vergesslich sind, wie schnell wir in unserem Alltag sind. Und das wollen wir jetzt auch als Gemeinde tun. Vor dir kommen. In Dankbarkeit. Zurückblicken, was damals geschah. Was heute noch Gültigkeit hat für uns. Und wissen, dies, was damals geschah, wenn wir wirklich wiedergeborene Kinder sind, kann keiner von uns nehmen. Und dafür danken wir dir, Herr. Danke, Herr, dass wir jetzt als Gemeinde dieses Mal einnehmen dürfen. Amen.